Heute predige ich über Johannes 6, Vers 30 bis 40. Johannes 6, Vers 30 bis 40. Da sagten sie zu ihm: Was tust nun du für ein Zeichen, damit wir es sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist das, welches aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Sie sagten nun zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Nur zu Beginn noch ein Hinweis für Leute, die schwer hören, dass man sein Hörgerät auf T wie Telefon stellen kann. Und dann wird man alles sehr gut verstehen. Hier geht es um Lebenshunger. Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Brot braucht man, um Hunger zu stillen. Die Frage ist: Was verstehen wir unter Lebenshunger? Ich denke, Menschen haben mindestens nach vier Dingen Hunger. Einmal, sie hungern nach Liebe, nach Freude, nach Frieden und nach Geborgenheit. Hunger nach Liebe hat etwas mit Menschen zu tun, dass schon Kinder von ihren Eltern geliebt werden wollen. Und wenn sie nicht geliebt werden, dann ist es schon sehr schwierig für sie. Dieser Hunger nach Liebe setzt sich fort im Leben. Später wird er manchmal missverstanden als ein Hunger nach Sexualität, gerade als ob die Oberfläche des menschlichen Körpers das Entscheidende wäre, was uns bewegt. Es geht immer um die ganze Person. Und manche verirrt sich im sozialen Bereich, indem er ein Helfersyndrom entwickelt. Das heißt, er hilft anderen, aber mit dem stillen Wunsch, dass ihm selbst geholfen wird. Er ist immer am Helfen und wird dabei trotzdem unglücklich bleiben, weil er eigentlich nur Hilfe für sich selbst sucht. Kinder, die wenig Liebe zu Hause erfahren, fallen in ihrer Umgebung auf. Sie versuchen, Beachtung zu ertrotzen. In der Schule sind sie unruhig. Sie spielen sich in den Mittelpunkt, eigentlich aus Hunger nach Liebe. Hunger nach Freude. Freude hängt zusammen damit, dass wir schöne Dinge sehen und vielleicht auch erleben, dass wir Leistung haben, über die wir uns freuen können. Viele verwechseln Freude mit Spaß und suchen dann also ein Leben, wo möglichst viel Spaß ist. Ich lernte mal jemanden kennen, der ausgesprochen spaßig war, bis ich feststellte, dass er eigentlich tief im Herzen traurig blieb bei all dieser lustigen Lebenseinstellung, die er hatte. Hunger nach Freude. Hunger nach Frieden ist ja heute ein Hauptschlagwort. Hunger nach Frieden bedeutet nach Selbstsicherung, dass mein Leben nicht ständig in Gefahr ist, nicht bedroht wird. Das ist die Frage, wie kann ich das erreichen? Manche versuchen das auf der Ebene des Besitzes. Jeder versucht es eigentlich von uns, dass er sich ein Stück weit absichert wirtschaftlich und dadurch ein Stück Sicherheit gewinnt im Leben. Politisch versuchen wir es durch Verträge mit anderen Nationen. Mancher versucht es durch Selbstfindungskurse, Kurse, wo man so innere Ruhe gewinnen soll. Manche versuchen das durch Psychotechniken oder Psychopharmaka, irgendwie diesen Frieden so nach innen zu holen. Gewöhnlich gelingt das nur für einige Stunden und dann ist die Wirkung wieder vorbei und man ist genauso wie vorher. Und dieses Verlangen nach Geborgenheit, das drückte ein christlicher Psychologe mal so aus, dass er sagt, es ist das Verlangen, diese Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Paradies. Das heißt, die Sehnsucht, irgendwo waren wir einmal richtig geborgen und das hätte ich gerne wieder. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen als das Brot des Lebens, dann möchte er für all diese Bereiche eine Antwort geben, das heißt eine befriedigende Lösung anbieten in sich selbst. Und zwar indem er die Leute umstellt auf eine richtige Ernährung. Vollwertnahrung ist ja heute so ein Schlagwort. Wo fing eigentlich die falsche Ernährung an? Die falsche Ernährung fing mit dem Humanismus im Garten Eden an, in dem plötzlich nicht mehr der Wille Gottes im Mittelpunkt stand, sondern der Mensch. Ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, ihr werdet eure eigenen Maßstäbe haben, ihr werdet selbst den Weg finden durchs Leben, ihr werdet eure eigenen Gebote und Richtlinien haben. Da fing die falsche Ernährung an, indem der Mensch versuchte, an seinem eigenen Willen satt zu werden. Und was bei dieser Ernährung herauskam, kann man dann auf den nächsten Seiten lesen. Erfolge, aber auch Brutalität, Perversion, Tyrannei, Sklaverei und Aberglaube. Die falsche Ernährung führt zu einer falschen Lebensbewältigung. Und er bietet jetzt Jesus an und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er hatte gerade ein großes Wunder getan. Er hatte 5000 Leute gespeist mit ganz wenig Broten und Fischen. Aber diese Juden seiner Umgebung sagten, wir hätten gerne ein Zeichen von dir, dass du wirklich so dieser Messias bist, auf den wir warten sollen. Das heißt, wir hätten gerne Brot vom Himmel, denn dieses Brotwunder war ja nur Brot von der Erde. Ja, er hatte Brot genommen und das vermehrt. Es war kein Brot vom Himmel. Wir hätten gerne Brot vom Himmel, so wie der Mose uns dieses Manna da gegeben hat in der Wüste. Und Jesus sagt, ja, ich bin dieses Brot, das ihr sucht. Das heißt, ihr müsst mich aufnehmen in euren Lebensbereich. Ihr müsst zu mir kommen und an mich glauben. Dann werdet ihr dieses Leben finden, das ihr sucht. Sie sagen, wir suchen ein Zeichen, damit wir sehen und glauben. Das ist eine weit verbreitete Einstellung von Menschen, auch heute. Wir wollen sehen und glauben. Erst etwas sehen und dann glauben. Wir wollen Zeichen sehen. Das wird auch heute immer wieder lauter, dieser Wunsch. Zeichen in der Verkündigung sehen, um zu glauben. Aber der biblische Weg ist ein anderer. Der biblische Weg heißt hören und glauben. Und deshalb bietet ihnen Jesus kein neues Wunder an, sondern er sagt nur, wer er selbst ist, und dann können sie hören und glauben. Aber später muss er ihnen sagen, ihr wollt ja gar nicht glauben, ihr habt mich gesehen und glaubt trotzdem nicht. Der Glaube in der Bibel kommt immer durch das Wort, dass ich anfange, diesem Wort, das in der Bibel steht, zu vertrauen und dadurch das Lebensbrot finde. Lebensbrot heißt eine neue Verbindung zu Gott, die qualitativ so gut ist, dass sie über den Tod hinaus in die ewige Herrlichkeit führt. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich las gerade ein Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann. Man hat es in fast einer halben Stunde schon durchgelesen. Rocky, der Mann mit der Maske, ist jetzt schon ein Jahr alt und schon in dritter Auflage erschienen. Wird also viel gelesen. Ist ein Mann, in dem ich einfach diese Stufen aufzeigen möchte, den Hunger nach Leben und die Befriedigung dieses Hungers. Er wurde 1926 in Berlin geboren. Dieser Rocky hieß eigentlich Gerhard Baum und sein Vater war preußischer Beamter. Das heißt, zu Hause ging alles militärisch straff zu. Der Mensch fing erst bei einem Uniformträger an und dann einem Offizier aufwärts. Menschliche Regung hat er zu Hause nicht erfahren, sondern es war alles der Form nach korrekt, aber ohne Gefühle. Und das hatte ihn sehr betrübt. Er versuchte dann seinem Vater zu gefallen und wurde ein Musterschüler in der Schule. Dadurch wurde er allerdings ein Außenseiter in seiner Klasse. Das heißt, er versuchte zunächst mal die Zuneigung der Eltern, wenn man so will, zu gewinnen, indem er sich anpasste und stellte aber fest, ich werde verprügelt in der Klasse. Irgendwo stehe ich immer dazwischen. Sein Vater wurde dann überzeugter Nazi Und er natürlich auch als Jugendlicher und als Kind, dann hatte er endlich ein Objekt für seinen Lebenshass gefunden. Jetzt konnte er die Juden hassen. Ja, falsche Ernährung führt zu falschem Verhalten. Und er hat so ein Mädchen von einem gläubigen jüdischen Mitbürger dann öfters verprügelt, weil er dachte, das ist ganz gut. Ist es nicht auch heute so, dass viele ihre Einstellung in der Gesellschaft durch Hass ausdrücken, dass man erkennt, wir sind wer, weil wir gegen irgendetwas sind. Ob das irgendeine politische Einstellung ist oder irgendetwas anderes, dagegen sind wir. Und wir bekämpfen diese Leute bis hin zum Kirchentag, wo ausgerechnet der Stand für Menschenrechte versucht wurde, abzureißen und zu demolieren. Weil man das irgendwie nicht einsehen konnte, dass da Leute für Menschenrechte eintreten, für Leute, die vielleicht von anderen verachtet werden. Ja, danach ging er dort zum Militär, kam dann zurück und verliebte sich in die Tochter eines Widerstandskämpfers. Sehr erstaunlich, er war Nazi, Widerstandskämpfer waren da schon immer dagegen gewesen. Die Eltern waren natürlich beiderseits sehr dagegen. Sie haben dann sehr schnell ein Kind gezeugt, ohne verheiratet zu sein. Das heißt, er versuchte hier seinen Lebenshunger durch Partnerschaft und Sexualität zu stillen. Hatte allerdings nicht die richtige wirtschaftliche Grundlage und so wurde er Fluchthelfer in Berlin, um Geld zu verdienen und wurde dabei geschnappt und letztlich ohne richtige Verurteilung lebenslang in Haft gehalten. Das heißt, es war die Absicht, die Erklärung, die man ihm dann gab. In dieser Haft hat er sich tätowieren lassen, er hat nach einem Jahr seinen Angehörigen einmal schreiben dürfen, auch diesem Mädchen, die er ja heiraten wollte. Sie versicherte ihn seiner Treue. Ihre Treue, Entschuldigung. Und dort ließ er sich tätowieren, weil er sagte, ich komme da ja sowieso nie raus. Er saß dort in Bautzen. Das heißt, er erlebt jetzt das Leben von seiner größten Schattenseite. Aber nach etlichen Jahren wurde er überraschend freigelassen und kam nach West-Berlin zurück und stellte fest, dass sein Mädchen schon seit 6 Jahren mit seinem engsten Freund verheiratet war. Obwohl sie ihm immer wieder Briefe schrieb, ich bin treu und halte zu dir, stehe zu dir. Das heißt, er merkte, diese Ebene der Partnerschaft hat mich nicht befriedigt. Sie hat mich im Gegenteil in einen noch größeren, ungestillten Hunger hineingeführt. Danach lernte er den Beruf eines Krankenpflegers. Das heißt, er suchte auf dem sozialen Sektor Befriedigung in seinem Leben und arbeitete dann mit Behinderten, wobei er sie sehr gerne hatte, sie ihn scheint es auch, in einem christlichen Krankenhaus. Er wurde dann aber nach einiger Zeit entlassen, weil ein neuer Leiter kam, der sagte, dass man diesen Kranken, so einen furchtbar tätowierten Mann, nicht zumuten kann. Das heißt, er versuchte auf der sozialen Ebene Befriedigung zu finden, aber er wurde hinausgesetzt. Und da war er nun enttäuscht, auch von dieser christlichen Ebene, und wandte sich Rockern zu. Das heißt, er versucht jetzt sozusagen das Heil in der Gruppe zu suchen. Er geht in so eine Rockergruppe und stellt da zum ersten Mal fest, hier bin ich, ja, hier bin ich wer, hier bin ich mittendrin. Die Bedingung der Rockergruppe war allerdings, dass man sein Leben Satan übergibt, ehe man dort Mitglied wird. Also hat er das getan, sein Leben Satan übergeben, hat sich 2 Satanssterne auf die Backen tätowieren lassen und wurde Mitglied in dieser Rockergruppe. Jetzt war er wer, jetzt konnte er immer zusammen mit anderen auftreten, ähnlich wie das hier heute bei vielen ist, dass sie nur in ihrer Gruppe meinen, wer zu sein. Er wunderte sich, dass er jetzt anfing, brutal zu werden, dass er selbst einem, der schon geschlagen auf dem Boden lag, noch mit dem Absatz ins Gesicht treten konnte. Da war er eigentlich entsetzt über sich, aber er sagte, so einer bin ich jetzt geworden. Falsche Ernährung führt zu falschen Ergebnissen. Er lernte die sexuelle Ebene von allen Seiten kennen, einschließlich aller Perversionen. Wie ja auch heute, viele versuchen, alles in sich hineinzuholen, in der Hoffnung, befriedigt zu werden. Er lernte Drogen kennen und ihm gelang es dann durch einen Homosexuellen, der das nicht mehr praktizierte, nach einiger Zeit dort wieder, sagen wir, etwas in ruhigeres Fahrwasser zu kommen und stieg dann um auf die Musikszene. Das heißt, er produzierte Schallplatten, wo er sang. Ist natürlich toll, so ein Mann. Inzwischen hat er sich ganz tätowieren lassen. Er steht im Guinness Buch der Rekorde als der meist tätowiertste Mensch der Welt. Von Kopf bis Fuß, jeder Zentimeter tätowiert. Und dann hat er Gemeinschaft mit dem Udo Lindenberg gehabt über lange Zeit. Sie haben viele gemeinsame Reisen unternommen und er hat Musik gemacht, blieb also in der Drogenszene, das gehört ja oft dazu, blieb in dieser satanischen Szene drin, das gehört auch oft dazu, und wurde von den Leuten verehrt. Das heißt, er hatte Erfolg. Sie wollten ihren Rocky, so hieß er, sehen und hören. Er hatte so einen Irokesenhaarschnitt, so einen Hahnkamm da in der Mitte. Und die Leute waren begeistert von ihm. Nur jedes Mal, wenn der Auftritt zu Ende war, stieg er in die Einsamkeit zurück. Und das war furchtbar. Das heißt, er merkte, das befriedigt mich nur für Minuten, solange ich draußen bin. Und dann wird es umso schlimmer. Er bekam dann Krebs. Es wurde entdeckt, er wurde behandelt, aber nur vorübergehend. Und an einem Bahnhof wurde er dann von einem Christen angesprochen in Hamburg, wo er inzwischen war. Der legte ihm die Hände auf die Schulter und sagte, so dem Sinn nach, Mensch, wie du aussiehst, so äußerlich, wie muss es erst in deinem Herzen aussehen? Wie wund musst du nach innen sein, wenn du schon so herumläufst? Und er traf diesen Christen auch die nächsten Tage immer wieder mal und der lud ihn dann ein und er merkte, der ist wirklich an mir interessiert. Er sprach mit ihm über Jesus und forderte ihn natürlich auf, sein Leben Jesus zu geben, weil er dieses wahre Erfüllung bringt. Und sagte, lass uns doch zusammen beten. Und sagte, nee, das mache ich nicht. Und dann kniete dieser Christ nieder und hat eine Stunde gebetet für ihn, laut. Stellen Sie vor, da sitzt Ihr Besucher auf dem Stuhl und Sie knien nieder und beten eine Stunde laut für ihn. Und nach dieser Stunde hat sich dann dieser Irokese, dieser Rocky, neben ihn gekniet und hat mitgebetet. Herr, wenn du aus meinem verfuschten Leben noch etwas machen kannst, dann nimm es. Es hat mich sehr beeindruckt, dass er eine Stunde lang gebetet hat. Ich wäre viel zu schüchtern gewesen, viel zu höflich, viel zu zurückhaltend, um das zu tun. Da denke ich an ein Beispiel aus meinem Studium, nur um dieses Gebet zu erklären. Wir haben in Heidelberg mal im Neckar gebadet, vor vielen Jahren. Und da gibt es einmal eine Schleuse und dann gibt es so eine Verengung, wo beides mal die Schiffe langsam fahren müssen. Und dann haben wir diese Schiffe gekapert. Das heißt, wir haben uns daran festgehalten und sind raufgeklettert, haben es runterfahren lassen. Und dann sind wir unten wieder ausgestiegen und auf das nächste Gegenschiff wieder aufgestiegen und wieder zurückgefahren. Dabei musste man ein ganz klein bisschen Mut haben, aber eigentlich nur sehr wenig. Man musste nämlich, wenn man dem Schiff nah genug war, mit einem Ruck diese Bordwand festhalten. Und wenn man die nicht festhielt, dann ratschte die einem durch die Finger und dann konnte man sich hinter seine Finger ansehen und es war nicht mehr ganz so schön. Und ich dachte, dass uns beim Beten manchmal es so geht. Dieser Mann, der mit ihm gebetet hat, der hat es sozusagen festgehalten. Während bei unserem Beten habe ich manchmal den Eindruck, dass uns die Dinge teilweise trotzdem durch die Finger rutschen, weil wir sie nicht richtig anpacken. Wenn Sie das als Bild verstehen. Er hat also angepackt und dieser Rocky hat sein Leben Jesus anvertraut. Er hat dann erstmal seine vielen Ringe ausgezogen aus den Ohren und der Nase und wo er sie überall hatte. Hat seine Lederkleidung an den Nagel gehängt und dann hörte er, es wäre gut, sein Leben aufzuräumen, das heißt, diese falschen Inhalte abzulegen, so eine Art Lebensübergabe zu machen, eine Lebensbeichte. Und da hat er 12 Tage lang geschrieben, alles, was in seinem Leben schiefgelaufen war, hat er 12 Tage lang zu Papier gebracht, um das endlich loszuwerden und diese Schuld bei Gott abzugeben. Er konnte dann in seiner alten Szene Jesus bezeugen, bei Musikern, bei Kneipenbesitzern, bei Bordellbesitzern, bei Schülern. Und der Krebs nahm allerdings immer mehr zu. Das war jetzt vor wenigen Monaten. Und so musste er ins Krankenbett gefesselt liegen, aber er bekam dort sehr viele Besucher. Und es sind sicher diese oder jene durch ihn zum Glauben gekommen an Jesus. Und er starb dann im Frühjahr dieses Jahres jetzt mit diesen Worten: Vater, ich gehe jetzt zu dir. Und an der Stelle merkt man etwas von dieser Qualität des Lebensbrotes. Das heißt, er hatte auf vielen Ebenen Liebe gesucht und hatte sie jetzt durch Jesus gefunden. Er hatte auf vielen Ebenen Freude gesucht, wirklich eigentlich auf allen Ebenen, die unsere Gesellschaft anbieten kann, und hatte sie erst durch Jesus und seine Vergebung kennengelernt. Er hatte sicher auch Frieden gesucht und hatte ihn jetzt durch Jesus gefunden in seinem Herzen. Und er wusste, ich habe Geborgenheit sogar über den Tod hinaus. Er konnte nämlich sagen, Vater, ich gehe jetzt zu dir. Und am nächsten Tag starb er dann. Ich habe das nur als Beispiel erwähnt. Jesus stillt Lebenshunger. Er ist das Lebensbrot. Er ist nicht so ein Salzteigmodell, was man an die Wand hängt, in verschiedenen schönen Farben dann bei sich hat und immer wieder mal ansieht, sondern er ist Brot zum Essen. Glauben an Jesus bedeutet, Jesus aufnehmen, so wie ich Brot in mich hineinhole, hole ich Jesus betend im Glauben in mein Leben und werde dann von innen her gestärkt. Und dann sagt Jesus hier einen schönen Vers, und den will ich an das Ende stellen. Er sagt, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Er sagt, von allem, was er mir gegeben hat, das heißt von allen Menschen, die der Vater zu mir gezogen hat, dass sie zum Glauben kamen an mich, sodass ich dann Raum finde in ihrem Herzen, von denen werde ich keinen verlieren, nichts verlieren, sondern sie auferwecken am jüngsten Tag. An der Stelle hängt meine Glaubensgewissheit, dass ich das glaube, was Jesus hier sagt. Dass von jedem, der zu ihm gehört, weil er Jesus im Herzen hat, keiner verloren geht. Keiner, das sind 0%. Keiner verloren geht, sondern er sie auferweckt am jüngsten Tag. Und wenn jemand unter uns Zweifel hat, immer wieder mal, dann sollte er diesen Vers hier auswendig lernen. Johannes 6, Vers 39, und sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, und dann werden seine Zweifel sich verabschieden. Jesus sagt, ich werde nichts verlieren von jedem, den der Vater mir gegeben hat. Das heißt, in dessen Herzen ich das Lebensbrot werden konnte. Lebensbrot ist zum Genuss da, zur Stärkung und zu einem Leben, das in dieser Stärke zur Ehre Gottes dient. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du dieses Lebensbrot bist. Darüber loben wir dich. Wir geben dir die Ehre und beten, dass du selbst uns von innen heraus bewohnst und stärkst.